Grundlage ist, das in dem großen Menschheits-, Wirtschafts-, Gesellschaftsproblem aufzuhängen, was angegangen wird. Also daraus kein, wir bauen eine Rakete und die hat super Antrieb und so weiter zu machen, sondern ein We'll put a man on the moon. Den ganzen Teil in der Mitte wegzulassen, wie das geht, was extrem schwer ist, wenn du sehr komplexe Probleme löst und eigentlich allen davon erzählen willst, mit welcher unfassbaren Komplexität du zwischendurch zu kämpfen hast. Das ist wohl so, verengt aber den Raum deiner Nachricht enorm auf die Wissenden. Und die Idee muss ja sein, die Nichtwissenden oder Mitfühlenden auch zu involvieren. Auch unsere politische Erzählung beschäftigt sich ja mit dem Sein und der Komplexität und wie schwierig alles ist und nicht mit dem, das könnten wir sein, wenn wir nur sein wollen würden.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme vom Machen-Festival in Leipzig. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Christoph Bornschein. Viele von euch kennen Christoph natürlich. Er ist Co-Gründer der hochkreativen Werbe- und Kommunikationsagentur TLGG. Er ist im Beirat von vielen Startups, er ist Investor, er ist Berater von Innovationsprozessen in vielen großen Unternehmen. Er ist auch noch Buchautor, er ist Podcast-Host bei der FAZ. Kurzum, er ist ein kreativ innovativer Multiplayer. Mit Christoph spreche ich heute über die Frage, welche Rolle spielt eigentlich gute Kommunikation in Innovationsprozessen? Oder anders gefragt, wie hoch ist der Wert einer guten Geschichte, einer guten Zukunftserzählung, damit das Neue in die Welt kommt? Danke, Christoph, dass du da bist.
Schön, hier zu sein. In einem schönen Raum, lieber Podcast-Hörerin, den du nicht sehen kannst.
Welchen innovativen Gründer oder welchen unternehmerischen Innovator, Innovatorin nimmst du so aus denen, die man so kennt, als besonders gute Kommunikatoren wahr?
Ich glaube, im Moment muss man, und man kommt leider nicht dran vorbei, immer sagen, dass natürlich Sam Altman das definiert, wo vorn ist. Also die Geschichte hinter OpenAI, die Wirksamkeit dieser Geschichte, die irgendwie vergessen lässt, dass das alles irgendwie Microsoft ist, was das viel langweiliger machen würde. Die Kraft dieser Erzählung, die Kraft dieser Modelle, sogar das Vorgehen ist glaube ich, irgendwie, das ist gerade toll. Wenn man es ein bisschen europäischer haben will, gibt es da auch jemanden, den man sich angucken kann, der hat das Glück, dass Emmanuel Macron ihn gerade wirklich viel Wind unter die Flügel gibt. Und das ist Arthur Mensch, der Gründer von Mistral. Auch jemand, der so dieses Rockstar-Ding in Tech gerade definiert und darüber sogar vergessen lässt, dass wir gar nicht sogar noch wissen, was Mistral macht, wie erfolgreich Mistral ist und dass da irgendwie sowas wie 60 Leute arbeiten gerade. Also das sind halt diese Persönlichkeiten, bei denen die Zukunftserzählung, die Vision so viel größer ist als das, was ist, dass wir uns mehr mit dieser Vision beschäftigen als mit dem, was ist.
Das stimmt und gleichzeitig, ne, die machen ja auch.
Ich meine, das ist nicht so negativ.
Nee, das weiß ich, hab's ja auch nicht verstanden. Und gleichzeitig machen die ungefähr das Gleiche. Sie bauen Basismodelle für generative KI und dann so ein Layer mit Anwendungen drauf. Wäre es denn denkbar, dass die Qualität dieser Basismodelle auch vorhanden wäre ohne diese beiden super natural born storytellers?
Und das ist sie ja. Das ist ja auch abseits dessen, so wenn wir uns andere Unternehmen angucken, wo wir diese Storyteller nicht kennen, Anthropic beispielsweise, dann ist ja das technisch-faktische längst an einem Punkt von, da sind auch andere, die ähnlich erfolgreich oder ähnlich leistungsstark sind. Die sind aber die Kategorie definierenden Gesichter, sind auch diejenigen, die in Erfolge, und das schafft dann ja Realitäten, die meisten Investitionen auf sich vereinen. Einigen und die, wenn wir jetzt ein bisschen von vorne nach hinten gucken, als die Köpfe dessen ins Geschichtsbuch eingehen werden. Also der Gründer von, ich weiß nicht, Anthropic, die Gründerin, niemand weiß es, das sieht heute nicht gut aus für die Geschichtserzählung und die Rolle in der Geschichte rund um die Erfindung von AI.
Wobei das ja dann auch besonders spannend ist, weil die ja das Modell Claude haben oder Claude 3, ja, dass das eindeutig bessere, absolut, erzählende Modell ist. Also zumindest, ja, in Sachen Storytelling ist das ganz eindeutig so, dass Claude 3 das beste Erzählmodell hat, ohne leider einen erzählenden Gründer. Was macht denn einen guten Innovationserzähler aus, also diese Kategorie von Altmans oder vielleicht gehört auch Jonas Androulis dazu in Deutschland.
Jonas Androulis gehört da sicherlich auf seine sehr spezielle Art auch dazu, weil am Ende in der Kategorie das erzählt werden muss. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ich kann dir das auf eine utopische und auf eine dystopische Art und Weise erzählen. Du kannst dir jetzt noch aussuchen, ob ich die negative Sicht oder die positive einnehme, aber grundsätzlich ist ja immer die Vermittlung dessen zwischen dem, was ist und dem, was sein kann, und das sauber belegen und beschreiben der Brücke, die dazwischen ist. Also ein guter Geschichtenerzähler, gerade in so Fortschrittsnarrativen, befindet sich ja schon an dem Ort, der noch gar nicht ist. Was von SAP geblieben ist als Statement dazu, ist ja immer dieses Fake it until you make it. Also ich habe eine Vision dessen, was sein wird, kann sie heute aber nicht liefern, also lasse ich es so aussehen. Ich weiß nicht, ob du die russische Sandwich-Maschine kennst.
Nein.
Es ist eine Maschine, die sieht vorne aus wie eine Sandwich-Maschine. Du wirst Geld rein, drückst auf den Knopf, dann kommt Sandwich raus, eine Maschine. Hinten sitzt aber jemand, der schmiert ein Sandwich. Und ich glaube, das ist so ein
das
bisschen...
Das gab es mal als Schachautomat und in der Geschichte.
Das kann man vielfach erzählen. So Mechanical Turk ist genau dasselbe Thema, aber du kommst gerade genau dahin, nämlich die Kraft, eine Beschreibung der Zukunft, die noch einzulösen ist, zu erzeugen und alle auf diesen Weg mitzunehmen, obwohl man in dem Moment ja relativ klar weiß, wir sind da noch gar nicht.
Was du eben gesagt hast, fand ich sehr spannend bezogen auf, es gibt die utopische und die dystopische Variante. Das Interessante ist, Leute wie Sam Altman haben ja beide auf dem Kasten.
Absolut.
Ne? Also entweder sie machen die utopische Erzählung mit, unsere KI wird irgendwie uns befreien von den Routinearbeiten, von denen wir wollen. Und gleichzeitig erzählen sie mit die Erzählung, wir müssen aber groß aufpassen, dass da nicht irgendwie eine starke KI bei rauskommt, die uns alle unterjocht.
Ich meine es aber tatsächlich
ein bisschen
Eins anders, nämlich ein großartige Geschichtenerzähler der Zukunft sind auf fantastische Betrüger. Also eher so eine Logik von, wenn wir uns angucken, wäre ein unfassbar guter Fortschrittsgeschichten-Erzähler mit einem starken Narrativ, einer überzeugenden Vision von der Zukunft und einer Anschlussfähigkeit an tausende Anleger ist, dann ist Markus Braun, der sich zu diesem Zeitpunkt in einem Gerichtssaal in München befindet und das auch zu Recht, wahrscheinlich auch einer von denen.
Der Wirecard-Gründer. Ganz, ganz großer Geschichtenerzähler. Ja, auch mit irgendwie super Adjutanten, Herr Masalek dabei. Die haben die Geschichten ja so gut erzählt, dass sie auch die Geheimdienste alle davon überzeugt haben, dass sie am besten deren Payment-System suchen.
Auch das ist, und das muss man sich eben klar machen, auch das ist letztlich zu einem Zeitpunkt, jetzt wissen wir es besser, aber zu einem Zeitpunkt jemand gewesen, der visionär eine große Fortschrittsgeschichte erzählt hat von massenhaften Transaktionen, die ein in Aschheim bei München angesiedeltes Unternehmen abwickeln würde. Dass es die nicht gab, gut. Das ist eben der russische Sandwich-Automat.
Genau, oder es ist der Übergang vom Storytelling zum Fairytelling, also vom Geschichtenerzählen zum Märchenerzählen. Bleiben wir mal bei denen nur die Übertreibung in der Geschichte drin ist und nicht die Verkehrung der Wahrheit oder Umkehrung der Wahrheit. Wie wird aus einem quasi einem wahren Kern, da gibt es ein interessantes Produkt, da gibt es einen interessanten Markt, da gibt es ein Problem, was man mit einer neuen Technologie besser lösen kann als je zuvor, eine gute Geschichte, die dann wiederum dazu führt, dass der wahre Kern tatsächlich Wahrheit werden kann?
Ich glaube, das große Problem, und wenn man viele Gründer gesehen hat, kennt man das, ist eben diese Sortierung, und das ist auch so ein bisschen der Klassiker von den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Der klassische gerade Tech-Gründer ist verliebt in seine technische Lösung und sehr nah dran, was diese Lösung kann, ist aber nie verliebt in das Problem oder den Need-State, ein schönes deutsches Wort, in dem...
Need-State?
Ja, die Bedürfnisplattform, in dem sich ein Problem befindet. Ich glaube, die Grundlage ist, das in dem großen Menschheits-, Wirtschafts-, Gesellschaftsproblem aufzuhängen, was angegangen wird. Also daraus wirklich wir bauen eine Rakete und die hat super Antrieb und so weiter zu machen, sondern ein We'll put a man on the moon. Das amerikanische Wort dazu ist Big Hairy Audacious Goal, sehr klar zu haben und sehr anschlussfähig zu haben, den ganzen Teil in der Mitte wegzulassen, wie das geht und hinzugehen zu, wir werden einen Mann auf den Mond bringen Das ist eben die Kraft, die du haben musst. Was verständlicherweise extrem schwer ist, wenn du sehr komplexe Probleme löst und eigentlich allen davon erzählen willst, mit welcher unfassbaren Komplexität du zwischendurch zu kämpfen hast. Das ist wohl so, verengt aber den Raum deiner Nachricht enorm auf die Wissenden. Und die Idee muss ja sein, die Nichtwissenden oder Mitfühlenden auch zu involvieren. Das ist auch so ein bisschen, ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, ich glaube ja, dass wir in Deutschland gerade in so einer interessanten Situation eines nicht funktionierenden oder nicht vorhandenen Fortschrittsnarrativs sind. Auch unsere politische Erzählung beschäftigt sich ja mit dem Sein und der Komplexität und wie schwierig alles ist und nicht mit dem, das könnten wir sein, wenn wir nur sein wollen würden.
Und da wollen wir dann hin.
Ja.
Und weil wir dahin wollen, finden wir auch einen Weg, dahin zu kommen. Aber wo wir gerade von Raketen sprechen, was ist denn an Elon Musk die Kernkompetenz? Also es ist ja mehr als, dass er auch auf die allererste Rakete schon mal eine Kamera oben drauf schraubt, die dann ganz fantastische Bilder sendet, was ja nur auch ein extrem wichtiges Element heute von gute Geschichte erzählen ist, nämlich visuell zu erzählen.
Und Elon Musk ist ja ein schönes Beispiel und jetzt müssen wir gucken, ob wir rechtsanwaltlich gut vertreten sind, dafür, dass die Grenzen zwischen Visionär und Betrüger sehr fließend sind. Es ist eben, ja, Markus Braun ist ein schlechtes Beispiel, weil es ist ultimativ betrügerisch, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt von Elon Musks Erzählung ist sie eben auch immer inhärent unwahr, bis sie wahr wird. Und wir haben genug Fälle gesehen, er hatte häufiger Recht, als er Unrecht hatte, aber wir bauen einen Tesla-Truck in 2 Jahren, nicht passiert. Wir werden X tun, in 3 Jahren, nicht passiert. Also es gibt ja diese Momente von, nichts davon ist passiert. Aber es war genug da, was passiert ist. Und ich glaube, was er immer geschafft hat, ich habe ihn ein paar Mal live gesehen, war, dass er eine ziemlich absurde Aura hat, die irgendwie einen hingucken lässt und dass er B sehr genau versteht, wie er minutiös zeigt, was auf der Reise geschafft wird. Also ich weiß noch, zu 3 Jahre her, dass er sich in einem Raum, der auch in 5 andere Räume übertragen wurde, in Austin, Texas, er war auf der Bühne, weil alle ihn hören wollten, musste man alle Konferenzräume mit Live-Übertragung bestücken und dann zeigte er, wie so eine Rakete wieder landen kann. Da ist er ja heute noch nicht. Das war ein Test, wo sie das mal so kurz gezeigt haben, aber final produktiv sind sie da noch nicht. Aber das war schon so ein Moment von so, er machte sehr klar, warum das niemand bisher gelöst hat und warum er das jetzt wird lösen können. Und das auf so eine quirky Art, dass man dachte, ist ja irgendwie auch verrückt, dass dieser quirky Typ das macht und so Raketen wieder landet. Und davon gab es halt viele Momente, so diese, ich zeige euch einen Glimpse in, wir alle erinnern uns an die lustige Cybertruck-Präsentation, in, ja, ich mache das wirklich.
Bei den kleinen Raketen sind sie schon soweit, nur beim Starship noch nicht.
Seine Vision vor 3 Jahren war aber schon, also so, da wurde auf der Bühne nicht gesagt, kleine Raketen, sondern extrem.
Völlig klar. Ne? Aber was ich besonders interessant an ihm auch finde, ist, dass man, wenn man ihn, hast es gerade als quirky bezeichnet, wenn man ihn erstmal so sieht, dann denkt man ja nicht, dass er gut Geschichten erzählen kann, wie im Übrigen auch viele andere große Tech-Gründer auf den ersten Blick erstmal als nicht besonders gute Storyteller rüberkommen. Sie sind oft introvertiert, sie sind oft nicht besonders eloquent, sie gucken sich auf die Füße oder maximal auf die Füße des Gegenübers, wenn sie mit jemandem reden. Wie kommen die dann doch dahin, dass auf diese quirky Art die Geschichte besonders gut funktionieren kann?
Ich glaube, dass Twitter da sehr geholfen hat. Also so die Verschriftlichung ist dann eben immer ein, ich nehme die persönliche Dimension raus und kann eben darüber stark wirken. Ich glaube, die sind im Zweifel und es gibt ja, und das meine ich nicht so, wie der Satz gleich klingt, es gibt ja auch Autismus und Asperger ist ja auch eine Stärke, nämlich ein unfassbarer Fokus auf etwas. Das macht immer irgendwie eine Glaubwürdigkeit. Also kann gar nicht anders, als sich damit zu beschäftigen. So diesen Eindruck hat er schon. Und ich glaube, den kannst du dann eben im Zweifel einfach bei etwas, was Authentizität macht, zugucken. Und das lässt eine schöne andere Geschichte anschließen, die an dem Tag noch passierte in Austin, Texas. Danach fand nämlich ein Panel statt mit den Produzenten von Game of Thrones. Und es stellte sich heraus, dass Elon Musk riesiger Fan davon ist, sodass er völlig stoned einfach auf die Bühne ging, sich damit hinsetzte und erzählte, was er an der Geschichte unglaubwürdig findet. Und ich glaube, da haben sogar viel mehr Menschen noch drüber getwittert. Und das ist halt so, das kann man für komplett irre halten. Oder es ist so ein Ausdruck von, der ist total authentisch.
Und er war im Wortsinn stoned oder war er nur also Natur stoned?
Wenn man Marihuana raucht, stoned.
Ah, okay. Ja. Verstehe. Das ist da ja auch erlaubt.
In Texas war das zu dem Zeitpunkt nicht
nee, erlaubt. Aber das ist es wahrscheinlich immer noch nicht erlaubt in Texas. okay, aber in Austin werden, glaube ich, Ausnahmen gemacht.
Soll die Rechtsschutzversicherung?
Nee, es war ja nur eine Frage. Und im Übrigen sind also wir sind natürlich presserechtlich nicht verantwortlich für das, was du sagst. Nein. Das ist ja logisch. An der Stelle auch nochmal gesagt, wobei ich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil du bist der Jurist von Haus aus.
Und ich habe einen tollen Anwalt. Grüße, Igor. Falls Post aus Austin, Texas kommt.
Wie kamst du eigentlich aus dem Jurastudium hin zu deiner Rolle, in der du jetzt bist, der kreativste Multiplayer zu sein, der an den Schnittstellen von Kommunikation, Organisationsberatung, Innovationsbegleitung, Investment ist? Man hält ja die Juristen jetzt per se, zumindest die Seriösen, nicht für besonders kreativ.
Ja, in dem sehr getexteten Lebenslauf, den es über mich gibt, steht immer, er studierte aus Zeitgründen etwas Jura. Und so ein bisschen war es auch so.
Fake it until you make it, until you not make it in dem Fall.
Ich hatte vor dem Jurastudium ja schon Firmen gemacht und das lief schon irgendwie ganz gut, hatte aber dann ein Lebensalter erreicht, in dem mein sehr konservatives Elternhaus fand, ich sollte jetzt mal was Vernünftiges machen. Und wir sprechen über einen Zeitpunkt, das muss man auch mal erklären, 2005 in Berlin, 2002 in Berlin, da habe ich angefangen, Jura zu studieren, war jetzt gerade die Dotcom-Bubble geplatzt, alles war platt und das Zutrauen meiner Eltern, dass ich mit einer glanzvollen Internetkarriere mein Leben würde bestreiten können, war durch die Zerstörung des neuen Marktes jetzt nicht gewachsen. Insofern habe ich was gemacht, was irgendwie vernünftig wirkte. Und dann, und insofern bestimmt dieses Zeitgründe-Ding sehr, riefen mich zwei Bekannte an und meinten, wir machen mit einem Online-Games-Unternehmen, was Lizenzen aus Korea importiert und nach Europa bringt, einen Börsengang. Hast du Bock? Und das war so, ja, das habe ich voll Bock.
Und das war dann die Zukunftserzählung für deine Eltern?
Nee, das habe ich meinen Eltern nicht verraten, sondern ich habe auch aus Krankenversicherungsgründen dann den Studentenstatus behalten und war in 21 Stunden, die man dabei nebenbei arbeiten darf als Student, dann der Marketingchef von diesem Unternehmen. Und dann war es aber so, dass man Rückmeldezeiten hatte. Also man musste dann irgendwann, ich war zugelassen zum Staatsexamen, und da hätte man hingehen müssen irgendwann. Da war ich nicht, dann haben mich exmatrikuliert, gegen meinen erklärten Willen natürlich. Und dann musste ich die ganze Krankenversicherung zahlen.
Aus Krankenversicherungsgründen hast du gerade gesagt.
Es gab auch ein relativ günstiges BVG-Ticket, muss man sagen. Also es war schon mehr als nur...
Erschleichung von Sozialleistungen sind das, glaube ich, nicht. Nee, also zumindest nicht im rechtlichen Sinne. Im moralischen Sinne könnten wir da schon drüber diskutieren, ob es das vielleicht doch wäre, oder?
Ja. Mein Vater hat es auch lange nicht ganz abgeschlossen oder abgeschrieben, dass ich nochmal Jura studiere und hat dann recherchiert, dass ich in Österreich noch legal Jura studieren könnte, in Deutschland nicht mehr.
In Österreich kann man auch legal Doktorentitel kaufen.
Wenn man in Deutschland rausgeschmissen wird, dann geht es immer noch nach Österreich.
Ja. Wenn ich recht informiert wird. Apropos kulturelle Unterschiede. Das Klischee wäre ja, dass irgendwie die Amerikaner wahnsinnig gut diese Zukunftserzählungen, diese Innovationserzählungen können, während der Deutsche eben, wie heißt das, in deinem haarigen Problem irgendwie hängen bleiben. Ist das ein Klischee oder wie nimmst du es wahr oder siehst du es vielleicht auch so, dass gerade unter den Jungen, die jetzt kommen in die Startups, schon auch echt ganz gute Kommunikatoren und Kommunikatorinnen sind?
Ja, und das ist immer eine Frage des Grades. In der Tendenz ist der angloamerikanische Raum und ich finde es auch immer bewundernswert, wenn man so Keynote-Speaker, die an der britischen Universität ausgebildet wurden, sieht, die sind eben tatsächlich präsentieren und die Idee rüberbringen, ist irgendwie mehr Teil des Bildungskanons. Und das ist schon auch richtig, weil, erklär's doch bitte mal, das verschiebt sich manchmal so ein bisschen in so eine Richtung von totalen Überverkauf. Also bei amerikanischen Startups, in die man gern investieren will, kann man immer von, was ist nächstes Jahr Realität, so 20% runter und dann haben wir es. So, das ist...
Wenn es gut läuft, 20% runter, genau. Oder?
Und die deutsche Kultur ist schon irgendwie erdiger und mehr an dem, was schaffbar ist, orientiert oder da ist sie mal gestartet. Du hast dann auch immer so dieses... Und gerade das Berliner Ökosystem hat diesen Weg ja durchaus genommen, als dann irgendwann verstanden wurde, dass die Erzählung unfassbar wichtig ist, das Geld sehr verfügbar war und so, kippt kippte das dann auch schnell in so ein, okay, wir haben nur noch Erzählungen und gar nicht mehr irgendwie ein Produkt, eine Idee oder was auch immer. Und es ist deswegen würde ich auch nie hingehen und würde sagen, dieses Ultimative, das gut erzählen können, ist die Linie, ab der es total großartig ist, sondern es ist tatsächlich, am Ende ist es so, wie auch jeder CEO von einem Unternehmen seine Rolle definieren muss. Es ist den Idealpunkt zwischen dieser in der Zukunft liegenden Erfüllung eines Traums und dem, was man schon hat und einer realistischen Betrachtung, wie man da hinkommt. Und da gibt es eben, sagen wir mal, einen europäischen Punkt, wo wir irgendwie anfangen, dann gibt es einen amerikanischen Punkt und dann gibt es einen, der irgendwie gut ist, der ein bisschen weniger amerikanisch, ein bisschen mehr, also ja, in Europa.
Sweet Spot Things.
Ja, und das ist also so in so interkulturellen, ich habe tatsächlich wirklich in fast all diesen Ökosystemen mal investiert, so das ist auch extrem fühlbar, dass das einfach so dass es kulturell ist. Du musst einfach anders drauf gucken. So, wenn du in ein HPI-Startup investierst, habe ich auch ein paar Mal gemacht, Hasso Plattner Institut, sehr technisch, da musst du dann manchmal den Leuten erzählen, dass es wirklich ein Produkt ist und dass man es auch verkaufen kann und dass man auch mal erzählen kann, wem man es verkauft und so.
Ach, es geht gar nicht um die Software selbst, es geht schon da um die Anwendung der Software und das, weniger man dafür bezahlt.
Das ist dann auch wieder irgendwie so, und das beeindruckt mich irgendwie auch, wie man das irgendwie so völlig
Software
so...
Software als Selbstzweck, ja, das ist eine
ist die schönste Mission. Software, die es gibt.
Ah, das stimmt, verstehe. Wir haben jetzt ganz viel über die Rolle in der Außenwirkung dieser Innovationskommunikation gesprochen. Du berätst ja auch viele Unternehmen in Innovationsprozessen und auch so an der Frage, wie verändert man Organisation. Wenn du da mal die beiden Themen zusammenziehst. Also wie würde oder wie hilft gute Kommunikation nach innen, um Innovationsprozesse zu beschleunigen?
Und da sind wir so ein bisschen bei We Put a Man on the Moon. Ich wiederhole jetzt immer, dass der Satz Man heißt. Ich bin durchaus klar, dass jetzt We Put a Person on the Moon richtig wäre, aber Kennedy hat den so gesagt. Also das ist das Originalzitat, da war eine andere Zeit. Dieses Big Hairy Audacious Goal Ding, und ich habe das mal auf eine schöne Art erzählt bekommen, ist ja auch ein, naja, wenn wir eine Person auf den Mond setzen und das als Mission verstehen, dann wirkt es ja auch noch innen, weil auch die Putzfrau fliegt auf dem Mond, der Putzmann. Also wir sind dann in einer Situation von...
Gerade noch die Kurve gekriegt, ja.
Die Putzperson. Ja. Wir sind dann also in so einer Situation, wo eben tatsächlich der Schlachtruf, auf den ich mich nach außen und innen vereinige, auch die Festigkeit dessen, was tun wir eigentlich nach innen erzeugen. Das ist schon, gerade wenn man so mit Konzernen arbeitet, die einfach eine unfassbare Komplexität haben und ja auch an ihrer Komplexität daran scheitern, irgendwie geradeaus zu fahren, ist dieser Schlachtruf unglaublich wichtig. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, man muss manchmal so weit gehen, dass der Schlachtruf denen von außen erzählt wird. Also wir haben in Situationen, ich kann die nicht erzählen, auch dafür gesorgt, dass Medien über die interne Vision berichtet haben, weil das wirkungsvoller darauf war, dass alle die geglaubt haben, als die in einem Newsletter zu verschicken. Also so dieses, es ist ja immer, Vision ist ja auch ein Moment von Selbstermächtigung und die wirkt nach innen natürlich viel interessanter als nach außen. Nach außen kann ich mit Investoren gewinnen und so weiter, aber in einem komplexen Kontext habe ich einfach extrem viele Menschen, die irgendwie verstehen müssen, die Leitplanken gehen in diese Richtung. Und damit ist diese Zukunftserzählung dann am Ende auch ein, naja, und ich kann nicht in allen Momenten, wo die zusammenwirken, dabei sein, aber die müssen ja trotzdem irgendwie sich darauf einigen, wo die Richtung ist. Und da bist du auch wieder bei dieser ganzen staatlichen Dimension. Deswegen braucht auch ein Staat ein Zukunftsnarrativ, weil guckt Macron an, der das hat, das mögen die Franzosen selbst nicht, aber wir finden es irgendwie spannend. Du kannst ja nicht alles durchsteuern, sondern du musst über Kommunikation eine Festigkeit erzeugen, wo du die über andere Managementmodelle nicht hinbekommst.
Okay, dann lass uns da nochmal auch drauf gucken. Zukunftserzählung Frankreich, Macron in der Sorbonne-Rede, ja. Das ganz große Bild. Wir Deutschen wollen das doch gar nicht, sonst hätten wir doch nicht Merkel und Scholz und so, oder?
Ja, und ich glaube, wir wollen es dann jetzt doch, weil es eben 16 Jahre war, in denen es irgendwie bequem war, Zukunft delegiert zu haben.
16 plus 4, glaube ich jetzt, oder? Oder plus 3 bis dato?
Also ja, genau, also 16, ich habe jetzt nur Merkel einen Strich gezogen. Und ich glaube tatsächlich so, diese Fortschrittskompetenzdiskussion, die wir gerade erleben, ist ja auch eine, die im schlechtesten Fall die AfD stark macht, weil auch die AfD hat eine Zukunftserzählung. Die Zukunftserzählung geht zurück an einen Ort, den es nie gegeben hat und der sich so anfühlt wie Deutschland in den 50ern, auch deren Zukunftserzählung ist ja existent. Die lautet, wir bauen hier einen Jägerzaun drum, schmeißen alle raus, die nicht aussehen wie wir. Und dann wird es wieder so, wie wir euch sagen, dass wir glauben, dass es früher gewesen ist, wo ja eh ein sehnsuchtsvoller Ort ist. Auch das ist ja eine Art von ich sortiere dir ein, wie Zukunft ausgehen wird. Und dem steht eben gerade keine entgegen, die in irgendeiner Weise progressiv oder positiv ist. Und dadurch klingt die eben an. Und ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen, weil dieses Land in seiner Zukunftserzählung ja mal reich geworden ist.
Ja, vorwärts in die Vergangenheit funktioniert irgendwie nicht so
richtig. Hat auch noch nie funktioniert. Und der statistisch ist auch immer so, dass wenn man mal kurz über die Vergangenheit in Statistik nachguckt, dann war es immer ein Ort, an dem mehr Menschen rauchten, früher starben, alles ungerechter war und so. Also dieses früher war alles besser ist bewiesenermaßen Quatsch.
Verstehe. Plausibel.
Entschuldige, ich wollte nicht über die Vergangenheit mit dir reden in einem...
Reden wir noch ein bisschen über die Gegenwart oder allenfalls über die jüngere Vergangenheit. Ich kenne aus persönlichen Gesprächen immer so wahnsinnig schöne, saftige Fuck-up-Geschichten, die du zu erzählen hast aus Kommunikationskontexten von Unternehmen. Kannst du eine, ohne einen Namen zu nennen, so erzählen, dass sie trotzdem sehr beeindruckend ist und man auch sofort schon, während du so erzählst, man quasi die inverse Lerntechnik anwenden kann. Aha, so also nicht, also müssen wir es so machen.
Boah, das ist sehr, sehr ungestützt und vor allen Dingen ist es immer schwierig. Ich bin ja, habe ja mal Hausverbot in einem größeren deutschen Unternehmen bekommen, weil ich das zu präzise beschrieben habe. Auch das ist eine längere Geschichte.
Ich frage nicht, in welchem und was die Geschichte war, ich danach, im Zug.
Bin gebeten worden, sie nicht zu wiederholen. Ja. Man kann alle dafür notwendigen Fakten im Manager-Magazin Archiv nachlesen und dann findet man es auch. Ich würde das so ein bisschen generalisieren und die Generalisierung ist eben immer oder ist in Deutschland relativ schnell gemacht, nämlich du überforderst das Betriebssystem des Erfolges. Ich glaube, also die Reflexionsebene, ich mach's mal anders, die Reflexionsebene, die wir uns geben müssen, ist eben wir sind ein unfassbar erfolgreiches Land, was sehr, sehr reich geworden ist durch die vollständige Unterwerfung von allem unter Prinzipien der Industrialisierung. Also das Primat der 40-jährigen Bandarbeiterkarriere im Sozialsystem bis zu, ich weiß es nicht, Incentive Schemes und so, das hat uns reich gemacht und steckt in allem, was wir tun, drin.
Jurastudium.
Ja, auch. Und ich glaube tatsächlich, gegen diese Linie zu bürsten, ist in Deutschland eben tatsächlich immer auch eine Lebensleistungskritik. Also du hast halt sehr, sehr viel Leadership in diesem Land, was aus der Perfektion dieses Prinzips mal Chef geworden ist. Ich oder Chefin, meistens Chef. Thomas, Prinzip. Aber da ein anderes Thema. Und du musst jetzt aber einen Gangwechsel oder einen Betriebssystemwechsel machen, um Software als Wertschöpfungstreiber, ich verkürze es sehr stark, zu benutzen. Und das ist eben eigentlich immer eine Quelle des Scheiterns, wenn du versuchst, aus derselben Systemlogik, aus demselben Betriebssystem, ohne dass du das anpasst, ein anderes Ergebnis zu erzeugen. Es hat mal, die Geschichte erzähle ich doch, vor gar nicht so langer Zeit die Neugründung eines Bundesamtes gegeben, das kann man nachlesen, ich sage aber nicht, welches es war. Und dieses Bundesamt hatte sich überlegt, dass sie mit agilen Methoden jetzt ihre Aufgabe machen und Verwaltung ganz neu denken. Ihr seid es nicht. Es ist nicht die Sprint.
Wir sind auch gar kein Bundesamt. Wir sind eine Bundesbehörde.
Und dieses Bundesamt agilisierte sich also, hat aber irgendwie vergessen, dass das Verwaltungsrecht, was auch eine Kodifizierung von industrieller Vorgehensweise 1794 erfunden, am Ende immer wieder reproduziert wie die Arbeit. Und dann kamen die halt raus, mit die haben ganz viele Menschen geheiert, die alle so agil waren und diesem Versprechen, dieser Vision von agiler Verwaltung gefolgt sind, um dann rauszufinden, es ist halt wie ein Amt, wie jedes andere, weil du wirst, wenn du den Input nicht veränderst, den Output nicht verändern können. Und alle Fuck-up und Failure und was auch Themen sind immer basierend auf diesem einfachen Faktor und das Zitat wird Einstein zugeschrieben, heißt wohl, er hat es nicht gesagt, dumm ist, wer das Experiment immer wieder gleich aufbaut und ein anderes Ergebnis erwartet. Und das ist so ein bisschen die Art, wie wir Fortschritt gestalten. Bei gleichem Experiment Aufbau uns ärgern, wenn es immer wieder gleich ausgeht.
Was ist der kluge Satz, der uns hilft, dass wir das nicht weiter so machen? Also was ist quasi dein Ein- oder Drei-Satz-Pitch zu sagen, shift's doch mal von nicht immer das gleiche Experiment.
Also wenn du das als Wandtattoo haben möchtest.
Ja, gerne.
Bitte kann ich es dir anbieten. Es lautet, what got us here won't get us there. Also so, und das ist dann irgendwie relativ klar. Das ist nämlich die Analyse von, welche Erfolgsprinzipien sind so hart verdrahtet in uns, dass sie dazu führen, dass wir es nicht anders machen können. Also dieses Bild von Betriebssystemwechsel auf einer gesellschaftlich, wirtschaftlichen und politischen Ebene, das finde ich schon nicht falsch. Du musst eben tatsächlich da hingehen und sagen, Und wie gesagt, das führt bis in gesellschaftspolitische Diskussionen. Der aktuelle Spiegel beschäftigt sich mit Arbeitszeit und wie Arbeitszeitverteilung so ist. Es geht um Diversität von Arbeitsbeschäftigungen. Es geht darum, dass ein Freelancer ein atypisches Arbeitsverhältnis hat.
Ich hatte schon
hat.
Nach ein paar Worten gefragt.
Ja. Das weißt du, ne? Jetzt kommt das Wahlprogramm meiner. Betriebssystem-Update. Also es ist wirklich, am Ende ist es ein, welche Input-Faktoren musst du verändern, damit du einen anderen Output bekommst. Und wenn du dir diese Fragen nicht stellst und wenn du in einer Organisation bist, die diese Fragen nicht stellen will, dann wird halt gar nichts passieren. So, dann hast du irgendwie einen Moment der veränderten Realität, in dem es irgendwie Innovationstheater gibt. Das weiß, glaube ich, jeder im Raum, was es ungefähr ist. Und dann kommst du raus mit und dann beendest du es.
Letzte Frage wie immer. Welche Sprunginnovation für das Jahr 2050 wünschst du dir, für deine Lieben, für dich?
Ja. Ich fände es wirklich, ich bin unfassbar, also ich weiß nichts darüber, aber ich wünschte, das Quanteninternet wäre da. Und zwar, ich kann auch erzählen, warum. Eine Quantenforscherin hat mir mal erklärt, ich kann nichts davon wiedergeben, dass im Quanteninternet die Information, die übermittelt wird, in der Mitte nicht existiert. Also du wirst es wahrscheinlich besser verstehen.
Man nennt es Verschränkung, genau.
Ja. Genau.
Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr.
Und das hätte ich gern. Also so ein mein eigenes physikalisches Verständnis überforderndes Internet basierend auf Quanten.
Christoph Bornstein, ganz, ganz herzlichen Dank für diese großartige Zukunftserzählung.
Dankeschön.
Auch euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf dem Machen-Festival, euch da draußen unter den Kopfhörern, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr diese oder andere Folgen mit anderen teilt und wenn ihr uns vielleicht sogar eine kleine Review hinterlässt. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Folge. Produziert wird der Podcast von Max Zöllner. Vielen Dank, Max, hier vor Ort bei der Machen. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Organisatoren, Organisatorinnen und an das Technikteam. In 14 Tagen, da könnt ihr die nächste Folge hören. Und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.